Ein Hinweis zur heutigen Folge. Die Aufzeichnung hat stattgefunden, bevor die Nachricht von Prinzessin Kates Krebserkrankung publik wurde.
Es ist Samstag, der 23. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir sprechen ein bisschen über das, was sich im Laufe der Woche so angesammelt hat. Was beschäftigt uns in der Kunst, in der Kultur, im Feuilleton, in der Gesellschaft, im Sport, in der Politik. Über all das, wie sagt Markus Lanz, über all das wird zu reden sein. Mit einer Frau, die sich gerne unterhält. Meistens bringt sie junge, verwirrte Männer zurück auf den Pfad der Intellektualität. Joko Winterscheid im Sunset Club, Tommy Schmidt bei Leo Ragazzi und so auch mich heute. Sophie Passmann, ich grüße dich.
Hallo, da muss ich drüber grinsen, muss ich.
Na immerhin, das ist schon mal ein guter Start. Welche Gefühle, welche Gesichtszüge hat der boxende Emmanuel Macron aus dir herausgelockt?
Natürlich erstmal viel weibliche Regung. Das fand ich ein hocherotisches Foto. Nö, es sind so Momente, wo man so gerade bei Fotos, so Pressefotos, da weiß man ja, die werden freigegeben. Da gibt es so ein Team, das entscheidet sich, warum gibt man das frei. Also solche Institutionen wie Regierungen oder auch Regierungschefs, die haben ja so Stäbe um sich. Da passiert ja nicht einfach irgendwas entschieden, ohne dass da 18 Leute drauf gucken. Und das sind so Momente, als ich dieses Foto gesehen habe, habe ich quasi die Serie über die Sitcom über Macron vor mir gesehen, weil ich dachte, wie kam es zu dieser Entscheidung, dass die dachten, ja, da wo du mit schmerzverzerrtem Gesicht und einem angespannten Bizeps, also gegen das Foto ist ja dein Bizeps zurückhaltend. Das ist ja
richtig, das
stimmt, sind deine, ja, da sind deine Polohemden ja weit geschnitten gegen. Und dann sehe ich so einen Pressereferenten vor mir, der meint, nee, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, Emmanuel, da musst du auch mal zeigen, dass du ein echter Mann bist. Also ich fand es ulkig. Ich hoffe, dass es nicht an dem kleben bleibt, ich fand es ulkig.
Ulkig? Ja. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, mit zusammengebissenen Zähnen und alleine die Ader auf dem Bizeps, die ist ja wie so ein Unterputzkabel. Also da hat er natürlich dann irgendwie aus einer Serie von 8000 Fotos zur Sieg de la Moissonnière gesagt,
stimmt,
das nehme ich.
Das habe ich völlig vergessen bis gerade. Die haben ja ein Shooting gemacht und dann mussten ja die 5 Favoriten ausgewählt werden. Und dann saß Macron bestimmt an seinem Schreibtisch und hat so 5 ausgedruckte Glossy-Fotos gehabt und hat dann auf das getippt, natürlich, wo er wirklich postkoital gerade von einem Sandsack zusammensackt. schwierig. Finde ich schwierig. Ja. Finde ich aber auch süß, wenn man merkt, dass es Regierungschefs am Ende auch nur Männer sind.
Das meine ich halt. Es ist ja irgendwie ein allzu menschliches Foto oder um es anders zu sagen, wahrscheinlich sogar ein allzu männliches Foto. Jeder von uns Männern blamiert sich im Internet ja so gut er kann und diese Testosteron-geschwängerten Eitelkeitsausfälle, die kennen wir alle natürlich nur zu gut. In der Regel gibt es dann aber für gewöhnlich eine liebende Frau, die sagt, pass mal auf, mein Freund, das löschst du jetzt mal ganz schnell wieder. So war es aber bei ihm nicht.
Wie viele Fotos hat Niki dir schon verboten?
Glaub mal, die hat mir, also so viele Dinge hat sie mir schon untersagt, dass, ja, also ich so.
Du würdest ein Onlyfans machen, wenn es Niki nicht gäbe.
Ja, selbstverständlich. Ich habe bereits eins, aber unter dem Namen Mark Keller. Mhm.
Markus Rühl.
Markus Rühl, das ist so witzig, ne? Der hat auch einen sehr amüsanten Instagram-Account. Der ehemalige Profi-Bodybuilder und mehrfacher Titelträger Markus Rühl, kann man mal folgen bei Instagram. Ist irgendwie eine ganz rührende Figur.
Ich finde auch toll, wie der redet so ganz normal über Sachen. Also ich habe den mal gesehen, wie der mit der militanten Veganerin diskutiert hat, irgendwo auf TikTok so eine Diskussionsrunde. Und der redet auf eine Art, die kannst du nur haben, wenn du sehr wenig im Internet warst in den 10er Jahren. So sehr angenehm. Und zwar nicht im Sinne, nicht PC oder der sagt was Problematisches. Okay. Der sagt so Sachen, die 95% der Leute im echten Leben sagen, aber natürlich im Internet nicht, weil da ist es problematisch. Mhm. Und er sagt einfach so, ist doch bescheuert. Das versteht doch keiner. Und dann denkst du, stimmt, das ist bescheuert, das versteht doch keiner. Es sagt nur niemand mehr im Internet. Ich mag den sehr.
Das ist witzig, ne? Ja, weil man sich auf gewisse Codes verständigt hat und sich gewisse Selbstverständlichkeiten da so eingeschleift haben, von denen man bei genauerer Betrachtung sagen würde, naja, eigentlich ist es wirklich absoluter Unsinn, aber wir machen es einfach alle mit.
Ich würde noch gerne eine versöhnliche Sache zu Emmanuel Macron sagen.
Aber bitte.
Zu dem Foto. Ich mag eigentlich trotzdem Momente, wo man authentisch etwas über den Menschen hinter der Politik lernt. Und in dem Fall war das natürlich im ersten Moment vielleicht ein bisschen peinlich. Und der wird sich jetzt auch vielleicht ein bisschen dafür schämen oder er wird so tun, als würde er sich nicht schämen oder schämt er sich heimlich. Weil man, das ist ja sehr entlarvend, dass er dieses Foto ausgewählt hat. Aber es gab so Momente auch zwischendurch immer wieder bei Robert Habeck, wo der Sachen gesagt hat in Reportagen, wo dann das Internet sich auf einmal das Maul zerrissen hat, wie peinlich das war. Aber ich gemerkt habe, das ist genau das, was wir uns ständig seit Jahrzehnten wünschen, einen authentischen Moment eines Politikers. Und das ist ja auch authentisch. Das ist ja viel authentischer, als wenn sich jemand bei Lanz hinsetzt und sagt, genau, ich fahre auch mal mit dem Rad zur Arbeit. Diese Momente, wo eine Person erst im Nachhinein merkt, was sie gerade über sich selber gezeigt hat. Und ich finde dann schade, dass diese Öffentlichkeit das nicht hinbekommt, diese Peinlichkeit oder diesen Reflex, sich darüber lustig zu machen, zusammenbekommt mit der Freude darüber, dass wir endlich mal eine echte Regung eines Menschen gesehen haben. Und deswegen finde ich es auf eine Art auch toll zu sehen, dass das auch in Emmanuel Macron steckt, dass er so eine leicht, ich meine das jetzt ganz liebevoll, so eine leicht prollige Männerader ist. Und das ist erstmal jetzt auch nichts nachhaltig Schlimmes für einen Regierungschef, weil ich glaube, die Menge an Prollmännern, die bei uns an der Macht waren, die sind jetzt auch, haben wir auch ausgehalten mehrmals schon.
Absolut, manche sehnen sich ja auch danach zurück, ne? Stichwort Buster. Du hast natürlich völlig recht, also das ist ja zweifelsohne Eitelkeit, ist ja auch eher eine Schwäche, denn eine Stärke. Und das im Internet so auszustellen, macht jemanden, ich stimme da völlig zu, nahbarer. Und das erleben wir ja von anderen auch. Also selbst die klügsten Führungsfiguren, auch weibliche, lassen sich auch manchmal in Situationen erwischen, wo sie doch am Ende eigentlich nur ein schönes Spiegel-Selfie im Fahrstuhl haben wollen. Also da kommen wir dann doch irgendwie an der Stelle irgendwie alle wieder zusammen.
Und welche Rolle spielt es, dass Emmanuel Macron ein doch sehr attraktiver Mann ist? Weil ich muss gerade drüber nachdenken, wie fänden wir denn so ein Foto von Markus Söder? Wenn der jetzt auch jetzt irgendwie kein unattraktiver Mann ist, aber Macron ist natürlich auffallend normschön, würde man im Internet sagen. Und Söder ist eher halt so ein Typ. Und und bei dem fände man es dann, glaube ich, lustig, ironisch, also so wie man diese ganzen Foto-Ops von Markus Söder die letzten Jahre findet, dass man denkt, irgendwie kultig, ein bisschen peinlich, aber vor allem auch lustig und selbstironisch. Und bei Macron hat eigentlich das Markus-Lanz-Problem. Er sieht zu gut aus für seinen Humor vielleicht.
Ja, also ich warte ja stündlich darauf, dass Söder das irgendwie kontert. Aber er wird ja wahrscheinlich dann irgendwo wie Rocky auf Schweinehälften einkloppen oder so. Also der sagt jetzt irgendeinem befreundeten Bauern, schauen Sie, lassen Sie mich mal kurz mal da rein in den Transporter, ich muss auf die Schweinehälften einkloppen. Oder es ist im Zweifel ist sogar Aiwanger die Schweinehälfte, auf die er einkloppt und man sieht es in dem Moment erstmal nicht.
Nee, ich glaube, wir müssen da gar nichts erwarten. Das Social-Media-Team von Markus Söder ist völlig geschwächt in der letzten Fastenwoche. Da kommt gar nichts.
Das gibt's doch gar nicht.
Irres Hämatom, Fußballertritt, das ist so gut, ey. Fußballertritt seinem Gegner Prinz Harry in den Oberschenkel. Das ist natürlich zweifelsohne eine Headline der Bild-Zeitung. Adam Prince aus Birmingham spielte mit seinen Freunden Fußball. Ein Gegner trat ihm versehentlich in den Oberschenkel, bis hierhin schon mal sehr gut, als Price später seine blauen Flecken inspizierte, traute er seinen Augen nicht. Das Hämatom hat die Gesichtsform von Prinz Harry. Das finde ich natürlich absolut fantastisch. Ich habe das Foto gesehen. Man braucht wirklich nicht allzu lange, um in dem Hämatom, es ist so ein bisschen wie das Leichentuch von Turin, von Jesus. So ist das, so sieht Prinz Harry auf dem Oberschenkel des Mannes aus. Also man kennt das ja von Toastern zum Beispiel, dass man sich dann auch das Gesicht von Elvis da in den Toast brennen lassen kann. Und er hat sich halt einfach da Prinz Harry auf den Oberschenkel treten lassen.
Ich frage mich jetzt, wie viel Geld kann man mit so einem Hämatom mit Hilfe der Yellow Press, Rainbow Press in Großbritannien machen? Weil das hält ja nur so 3 bis 4 Tage. Das heißt, man muss ja eigentlich wirklich jemanden von The Sun auf Speed Dial haben, damit der rechtzeitig noch vorbeikommt.
Ja, oder er fragt halt seinen Gegenspieler, ob er da vielleicht nochmal ein bisschen nachtreten kann, so wie man sich ein Tattoo nachstechen lässt, dass er sagt, pass mal auf, wir müssen die Situation nochmal herstellen, du musst mir nochmal mit Schmackes nochmal. Oder vielleicht könntest du mir einen Gefallen tun, vielleicht könntest du mir nochmal mit einem kräftigen Tritt nochmal William daneben hauen, dass man sagt, das erste Mal, dass man sie wieder vereint sieht, nebeneinander.
Stell dir vor, du kriegst beim Bolzen beim nächsten Mal Prinz von Anhalt auf dem Oberarm getreten.
Aufs linke Ei getreten, das wäre natürlich wunderbar. Da gehört er auch hin. Also das wissend, blickt man doch jetzt auch schon völlig anders auf die kommende Europameisterschaft und auf das Länder. Ja,
ich,
oder?
Ich zittere ja eh schon die ganze Zeit.
Ja.
Und deswegen, ich gucke ganz anders auf die EM jetzt. Ich habe nochmal ganz neue Trikots bestellt.
Da müssen wir gleich noch ein Wort drüber verlieren, aber zunächst einmal kommen wir nochmal zum deutschen Emmanuel Macron.
Gucken mal, wer da spricht.
Scholz redet zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse gestört. Hört auf zu brüllen. Schluss. Das ist die Meldung, die der Spiegel vor nunmehr 3 Tagen veröffentlicht hat. Das war die Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Olaf Scholz hat eine Rede gehalten. Pro-palästinensische Aktivisten haben seine Rede mehrfach unterbrochen. Und Olaf Scholz sagte dann unter anderem, also erstmal relativ gefasst, ich glaube, dass es nicht richtig ist, Demokratie mit lautem Brüllen zu verwechseln. Und deshalb bitte ich doch mal allen, die hier anwesend sind, die Möglichkeit zu geben, an diesem Gespräch und dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und dann sagte er in Richtung der Störung, so, aus jetzt. Schluss. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Das hatte so...
6. Stunde.
Also Olaf... Ja, oder? Ne, dieses Schluss, das hat er aber auch so mit so einem leichten Schmunzeln gesagt, weil er schon wusste, dass seine Securities denen da gerade die Arme auf den Rücken drehen, dass jetzt eh gleich Feierabend ist. Da gewann er schnell seine Souveränität zurück. In den letzten 2 Jahren haben wir doch häufiger festgestellt, dass in Olaf Scholz immer Leben fährt, sobald Leute ihn anbrüllen, so wie Friedrich Merz oder wie bei der DGB, Leute mit Trillerpfeifen auf ihn zutreten. Dann kippt bei ihm so ein Schalter, der wird sich umgelegt und dann kehrt Leben ein in Olaf. So ein bisschen wie bei Frankenstein, wo der alte Igor da den Schalter umlegt und Elektrizität in seinen Körper strömt und er plötzlich anfängt zu leben. So sehe ich es bei Olaf auch. Muss ja einfach nur häufig genug angeschrien werden.
Ich denke gerade so, ob man so eine wöchentliche Therapiestunde mit ihm machen sollte, wo so abwechselnd Leute, die mal beim Sommerhaus der Stars waren, ihn anschreien, weil ich glaube auch, dass nicht die Lautstärke des Schreiens bei ihm Trigger ist, sondern die Kombination aus eher richtungslosem Beschweren und der Lautstärke. Mhm. Weil natürlich haben diese DemonstrantInnen wichtige Punkte oder versuchen, wichtige Punkte zu machen. Es ist natürlich nur radikal gaga zu denken, dass man bei einer Eröffnungsrede von der Leipziger Buchmesse da jetzt groß mehr erreichen würde als das Stören des Ablaufes. Vielleicht war das auch genau das, was sie wollten. Aber ich glaube, man braucht schon auch Leute, die dann einfach so eine Valentina vom Sommerhaus der Stars, die einmal die Woche Olaf Scholz durchbeleidigt. Und
oder
vielleicht
Elena Miras, ne?
Ja, und vielleicht kriegt er dann einfach so eine Regung, die lang genug reicht, um durch so eine politische Woche zu kommen.
Ja, wobei normalerweise reicht für sowas ja immer Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja eigentlich mittlerweile ja nur noch so Teil der erweiterten Regierungskoalition ist, um entsprechende Koalitionspartner durchzubeleidigen. Und das müsste doch eigentlich... Das
ist ein bisschen für mich die Kult-Supernanny.
Ja, fantastisch, oder? Ja, finde ich auch. Also für mich hat sie ja mal so leichte Regine Hildebrand-Vibes, wenn auch natürlich in einer völlig anderen Partei. Und die Kult-Supernanny, das finde ich, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Und also für Olaf Scholz wäre das so für die, also wären es denn überhaupt noch 2 Jahre? Man weiß es ja gar nicht so genau. Wobei 2 sind es ja auch schon nicht mehr. Wäre dann nur noch 1,5, ne? Ja, naja. Bleiben wir noch mal kurz bei der Leipziger Buchmesse, eine Veranstaltung, die dir natürlich auch sehr vertraut ist. Ich hatte das letztens schon mal gefragt, aber du kannst es wahrscheinlich am besten beantworten. Welche Buchmesse ist denn eigentlich schöner, die Leipziger oder die Frankfurter? Die Leipziger ist ja die lässigere, die kleinere, die allgemein auch irgendwie ein bisschen entspanntere, so sagt man es.
Also man muss sagen, für BesucherInnen mit Sicherheit die Leipziger Buchmesse, weil weniger Gedränge, und die Leipziger Buchmesse ist ja eine Buchmesse mit Fokus BesucherInnen. Und die Frankfurter ist ja wirklich eher eine hinter den Kulissen Business-Buchmesse. Die ersten paar Tage sind nur für FachbesucherInnen. Und danach dürfen dann noch 2. Ist das eigentlich bei mir oder bei dir?
Das ist bei dir. Bei mir.
Okay,
das,
sehr gut. Dann,
Sie haben gerade, ich glaube, der Alarm, ich glaube, Sie haben jetzt Jürgen Milski abgeholt. Ich glaube, es ist soweit.
Der hat beim Frühstücksbuffet ist an die Wurst gekracht. und die Frankfurter Buchmesse ist eben so eine Fachmesse, und die letzten 2 Tage darf dann auch nochmal der Pöbel hin. Die Besuchertage bei der Frankfurter Buchmesse sind mittlerweile ihm unfassbar voll. Also ich habe an dem letzten Samstag bei der Buchmesse signiert. Mir hätte es hat den meisten Leuten keinen Spaß mehr gemacht. Und deswegen würde ich immer als Besucherin nach Leipzig, wenn man aber so halb aus der Branche kommt oder so eine Medienmaus ist wie wir beide, dann ist die Frankfurter schon lustiger, weil da mehr Partys sind, da wird mehr getrunken, da gibt's mehr zu erleben. Und deswegen kommt es sehr darauf an, wen man fragt. Für mich ist die Leipziger völlig unspannend. Für so BuchbloggerInnen und sowas ist es, glaube ich, ganz, ganz toll.
Für so BuchbloggerInnen, also diese pure Verachtung, die aus was da so raustrieft. Also ich bin zutiefst erschüttert, diese BuchbloggerInnen.
Jetzt cancel mich nicht, nur weil ich gegendert habe.
Ach so,
das ist doch das, worum es dir geht. Nein, ja,
ich war zu
nicht,
viel
das,
in Bayern, da habe ich natürlich das, in dem Moment hat es natürlich richtig reingeschlagen.
Jetzt fühle ich mich natürlich in meiner ich habe alle Liebehre gepackt. Ich meinte das gar nicht ablehnend, sondern eher, wenn man schon sehr in dieser Branche drin ist, dann ist Frankfurt interessanter, wenn man noch gegatekeept wird, dann ist Leipzig besser.
Ja, man muss natürlich nur die ganzen betrunkenen Männer von der Zeit dann abwehren, ne? Das passiert einem in der Regel.
Du, ich habe das jahrelang auch nicht gemacht, hat mir auch nicht geschadet. Irgendwann habe ich dann damit angefangen. Man merkt auch, finde ich, an den Debatten, die um die beiden Buchmessen sich ranken, wie sehr die Medienblase auf welche achtet, weil Frankfurt, kannst du eigentlich sicher sein, gibt es jedes Jahr aufs Neue die Debatte darüber, dass da rechte Verlage sein dürfen und warum dürfen die da sein und so weiter und so fort. Und diese Debatten gibt es in Leipzig nicht so sehr. Zum einen, weil vielleicht keine Buchpromo gemacht werden muss gerade von Einzelnen. Mhm. Und zum anderen auch, weil weniger als Fachmesse behandelt wird. Was nicht heißt, dass es kein Thema ist, es immer wieder auch aufkommt, aber so breit medial passiert es eigentlich immer nur mit der Frankfurter Buchmesse.
Wie läuft da eigentlich so Dennis Scheck immer bei die Buchmesse, wenn da irgendwie, also wird er von allen wie eine Gottheit, ach so, so viel Feind, so nach dem Motto viel Feind, viel eher, weil ist ja irgendwie auch unangenehm, wenn man da alle Autoren und Autorinnen trifft, deren Bücher man in der Sendung gerade in den Müll geschmissen, verbrannt oder sonst irgendwas hat. Ist jetzt auch keine besonders angenehme Begegnung.
Ich mag Dennis Scheck eigentlich ganz wirklich gerne, also menschlich. Ich finde es einen sehr netten, höflichen Menschen. Ich habe nur, wie ganz, ganz viele Leute auch aus dieser Branche, also viele haben auch genau den gleichen Literaturbegriff wie er. Ich bin jetzt, was meinen Literaturbegriff angeht, gar nicht übereins mit ihm. Und ich finde tatsächlich dieses Konzept, Bücher so achtlos wegzulegen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er sie wirklich in den Müll wirft oder auf so eine Rampe, wenn sie ihm nicht gefallen. Das ist für mich so ein sehr veraltetes, so eine sehr veraltete Idee von Literaturkritik, weil früher war das schon sehr en vogue, auf einzelne wichtige Leuchtturmfiguren zu hören. Und wenn diese einzelnen wichtigen Leuchtturmfiguren ein Buch zum Beispiel nicht gut fanden, es war bei Rotwein in den 80ern übrigens genauso, dass wenn eine Person den nicht mochte, war das kein guter Rotwein, dann hat man das halt weggeworfen. Und das passt überhaupt nicht mehr zur Zeit. Das ist so ein älterer, sehr gut angezogener Mann sagt, also zum Beispiel über mein Buch hat er ganz schäbig geredet, über mein letztes. Und ich habe den auf der Buchmesse getroffen und war so, hör mal Dennis, ich glaube wir sitzen uns, hör mal Herr Scheck, irgendwas, habe ich gesagt auf jeden Fall. Das ist ein
Du, Buch, Herr Scheck.
Du, Herr Scheck. Du, Herr Scheck. Kasse 3. Du, Herr Scheck, Kasse 3. Das ist ein Buch für Teenager-Mädchen und junge Frauen und Körperprobleme und Selbstzweifel. Sind Sie da jetzt der Richtige, der darüber urteilen kann?
Und als normschöner Mann, der Sie sind, Herr
als
Scheck.
Als normschöner Emmanuel Macron-Mann, der Sie sind. Und das zum Beispiel sieht er gar nicht als Argument, dass vielleicht Bücher auch einfach nicht seine Zielgruppe sind oder nichts, was er jetzt versteht. Und dann werden die weggekloppt. Es gibt Leute in der Buchbranche, die damit, das sage ich jetzt mal ganz, ganz eitel, uneitler umgehen als ich. Eitler umgehen als ich, so. Weil ich finde es nicht so schlimm. Kann trotzdem Dennis Scheck in die Augen gucken. Aber wenn der so auf der richtigen Party durch die Gegend läuft, gibt es so eine Schneise von Leuten, die dem aus dem Weg gehen, weil er mal irgendwann was Gemeines über sie gesagt hat. Und natürlich Leute, die auf ihn zuspringen, weil er ganz toll findet, was sie machen.
Das ist ja so das klassische Kritiker-Dasein eigentlich, ne? Also das haben ja andere auch schon erlebt oder durchexerziert. Ich finde den Umgang von Dennis Scheck mit den Büchern anderer Leute, wir nehmen jetzt mal grundsätzlich an, dass doch sehr viele Menschen da sehr viel Herzblut haben reinfließen lassen, sehr viel Geist, sehr viel Seele, wenn wir jetzt mal von den üblichen Kochbüchern vielleicht mal absehen. Und die Art und Weise, wie sie dort also schon formal behandelt werden, finde ich wirklich regelrecht ekelhaft und finde es einfach schäbiges Verhalten, ungeachtet der häufig durchaus zutreffenden Rezensionen.
Für mich ist dieses Format halt auch heute nicht mehr wichtig genug, ne? Also die Zeiten des großen Literaturkritikers sind halt auch vorbei. Das heißt, wenn der jetzt ein Buch von mir in eine Tonne kloppt, dann ist das für mich, sehe ich genau wie du, formal literaturkritisch nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde gerade Literaturkritik oder Kunstkritik muss beweisen, dass sie zumindest auch formal sich immer an einer Zeit orientiert, intellektuell, nicht so Twitter hinterherrennmäßig. Aber das kriegt ja, das ist ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dieses in die Tonne kloppen mittlerweile.
Das ist allerdings
und,
wahr, ja.
Und ich finde das dann trotzdem rührend, dass das weiterhin passiert, aber Das ist formal auch in der Härte nicht weit entfernt von ganz vielen Feuilleton-Verrissen, weil Stuckrad Barre hat, bevor mein letztes Buch rauskam, zu mir eine Sache gesagt, weil er natürlich auch sehr verrissgestellt ist seit, glaube ich, 20 Jahren. Und sagte zu mir, das sind Leute, die schreiben hauptberuflich über Bücher. Und dann machte er so, glaube ich, eine Stuckrad-Barre 30-Sekunden-Pause und sagte, über Bücher, Sophie. Und das muss man schon immer vor Augen halten, die Ernsthaftigkeit und die Härte, mit der da teilweise über Bücher und wie man die selber fand, gesprochen wird, auch in Feuilletons. Wenn man genug Abstand hat zu dieser Branche, und die versuche ich immer zu haben, indem ich zum Beispiel nur auf eine Buchmesse pro Jahr gehe, merkt man, dass es schon auch ein bisschen ulkig ist, wie hart da extrem subjektiv drüber gesprochen wird, ob man das Buch mochte oder nicht. Weil das war doch nicht schön geschrieben, war das. Da müssen wir doch jetzt mal 30 Seiten im Zeitfeuilleton drüber verlieren.
Bedauerst du es genauso wie ich, dass das literarische Quartett mittlerweile so inszeniert ist, wie es inszeniert ist? Ich fand das nämlich viel schöner, als sie es im Berliner Ensemble noch so vor Publikum gemacht haben, in diesen Sofas. Und jetzt sitzen sie da in so einer prächtigen Anmutung da im Kreis. Irgendwie auch so ein bisschen so Schulz und Böhmermann 2010. Was soll denn das? Oder habe ich irgendwas verpasst, was ästhetisch jetzt einfach zeitgemäßer ist und besser?
Ich kann da auch nur mutmaßen, als jemand, der, was so die Literaturausrichtung im ZDF angeht, überhaupt nichts weiß, aber natürlich als jemand wie du, der auch ein bisschen Ahnung von Fernsehen hat, kann man so ein bisschen erahnen, was da mit passiert. Ich glaube, seit Volker Weidermann da raus ist und Thea Dorn das übernommen hat, gibt es so eine Pseudo-Entwicklung hin zu, wir wollen die Leute nicht mehr unterhalten, wir wollen die intellektuell fordern. Und Volker hat tollerweise, finde ich, versucht immer einen Mittelweg zu finden zwischen, natürlich ist es Literatur hier gerade, aber natürlich wollen wir auch, dass die Leute vielleicht mal an der richtigen Stelle schmunzeln, und wir wollen so ein Gespräch auch etwas anregend haben. Zum einen, weil das die Tradition des literarischen Quartetts ist, zum anderen aber auch, weil es nicht schlecht ist, nur weil man über Hochkultur spricht, trotzdem so zu reden, dass Leute da auch gerne bei zuschauen und zuhören. Und ich finde schon, dass Thea Dorn da sukzessive immer weiter von weg ist, meiner Wahrnehmung nach, aus so einem falsch verstandenen, bildungsbürgertümlichen, hier geht es um Hochkultur, wir haben nicht zu lachen Ding. Was ich aber paradox finde, ist, dass diese Haltung überhaupt nicht zusammenpasst mit der Art und Weise, wie die Gäste gecastet werden. Also ich glaube, 34 Mal pro Jahr ist Julie C. da. Was, ja. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, soll die doch da sein, aber die ist so oft da, also sind so oft so AutorInnen, die eher Bahnhofsbuchhandlung als jetzt irgendwie FAS-Feuilleton sind, dass das eigentlich gar nicht zusammenpasst. Also man hat eine Thea Dorn, die möchte unbedingt Hochkultur, und die will dem letzten Menschen, der dieses Format schaut, beweisen, ich bin übrigens eine schlaue Maus. Nur, dass ihr das nicht falsch hört, ich bin eine schlaue Maus.
Was sie ja zweifelsohne auch ist.
Ist sie auch, aber das ist halt so eine Feuilleton-Krankheit, finde ich, dass schlaue Mäuse und Mäuseriche so 85% ihres Arbeitstages damit verbringen, allen nochmal zu beweisen, dass sie schlaue Mäuse sind. Man kann auch schlau sein, ohne das die ganze Zeit vor sich herzutragen, hoffe ich. Und dann aber dieser Cast, der zeigt, nee, eigentlich wollt ihr am Ende wollt ihr Lacher und ihr wollt eine Komfortzone. Und ich finde das deswegen im Moment ein sehr unstringentes Format. Und ich glaube auch mittlerweile, dass die Bücher kontrollierter sind als früher, mit großem Fragezeichen, weil ich das nicht mit Bestimmtheit sagen kann, aber ich habe den Eindruck, dass da nicht mehr die KritikerInnen wirklich ihr Buch mitbringen oder in Absprachen mit der Redaktion das Buch mitbringen, sondern dass da eher eine Liste von Büchern existiert und dann darf man sich eins davon aussuchen. Auch das nimmt dem Ganzen natürlich ein bisschen Werf. Also irgendwie unentschieden in beide Richtungen gleichzeitig gerannt.
Der Trick der Woche.
So, das ist jetzt nicht ganz das literarische Quartett. Rote Badehose von David Hasselhoff im Museum. Und diese Meldung entnehme ich, Obacht, Deutschlandfunk Kultur. Siehste, das Bikini Art Museum verzeichnet einen weiteren Hochkaräter in seiner Sammlung, die rote Badehose des Schauspielers David Hasselhoff aus der Fernsehserie Baywatch, das Haus in Bad Rappenau, konnte sie für $3,000 ersteigern. Sie wird also künftig neben dem roten Badeanzug von Pamela Anderson hängen und die Baywatch-Sammlung komplettieren. Das teilte der Museumsdirektor mit. Also das ist doch im Grunde genommen, da muss man doch jetzt einfach auch mal, da atmet man doch erleichtert auf und sagt so, bitte, wir sind wieder wer, oder?
Ich zitter am ganzen Körper, weil ich denke,
ja, natürlich.
Ich empfinde so eine Art von Nationalstolz, die ich noch nie empfunden habe. Und da frage ich mich auf einmal,
wir haben es geschafft.
Wir sind Badehose.
Wir sind Badehose.
Findest du 3.000 Euro nicht auch erstaunlich wenig?
Sehr wenig. Also wenn man bedenkt, dass dieses Kleidungsstück das Land ja kulturell auch mitgeprägt hat, ist ein bisschen wenig. Jetzt müsste man natürlich ganz kurz überlegen, gerade David Hasselhoff ist ja nun der Kanzler der Einheit bekanntermaßen eine zentrale Figur in der deutschen auch popkulturellen Bewusstseinswerdung. Die Lederjacke, der Klaviertastenschal von David Hasselhoff, den bräuchte man vielleicht zum Abgleich. Da müsste man wissen, was der wert ist, um zu wissen, was die Badehose kosten sollte. Das ist mir nicht bekannt.
Ich habe vor Jahren mal in Köln bei so einer Live-Veranstaltung zusammen mit ganz vielen anderen Kleinkünstlern und so, da war ich noch Kleinkünstlerin, Micky.
Ja.
Und da war auch Felix Lobrecht und irgendwie Till Reiners und da wurden Spenden gesammelt, indem man Sachen versteigert. Und natürlich hat Felix Lobrecht da irgendwie ein Gucci-Shirt versteigert und das hat hunderte von Euros eingebracht und ich bin da naiverweise, glaube ich, mit einem signierten Buch oder so hin. Da habe ich in Grund und Boden geschämt, weil ich natürlich so viel weniger Geld eingenommen habe für den Krempel, den ich da versteigert habe, als Felix und auch ganz viele andere. Und ich frage mich gerade, ob David Hasselhoff jetzt auch im Bett liegt, wie ich damals nach dieser Veranstaltung im Gloria in Köln, weil er da liegt und denkt, bin ich nicht mehr wert als 3000 Euro für eine Badehose? Weil ich meine, das ist immerhin David Hasselhoff, das ist immerhin Baywatch.
Das stimmt schon.
Baywatch. Wie heißt das richtige Baywatch nochmal?
Ja, Baywatch heißt Baywatch.
Es hat keinen anderen Namen.
Die Rettungsschwimmer von Malibu.
Dachte,
ja, sie haben in Deutschland natürlich irgendwann gesagt, die Rettungsschwimmer von Malibu.
Ich dachte, Baywatch Berlin heißt Baywatch Berlin, weil das echte Baywatch Baywatch sowieso hieß.
Nee. Ja, ist nicht wie bei CSI, so CSI Miami, CSI New York, CSI Olpe. Nee, das ist schon, also Baywatch war immer straight Baywatch. Ne? Ich, meine liebe Sophie, lass mich dir erzählen, ich habe Baywatch ja sogar noch geguckt, als es noch im ZDF lief.
Halt dein Maul, Michael.
Ja, doch.
Da staune ich Bauklötzchen.
Ja, ist ja der Wahnsinn, oder? Es war 1988.
Ich halte mich am Stuhl fest, weil ich sonst aufspringe.
Ja, das meine ich halt eben. Das lief nämlich damals noch im ZDF. Also ich kannte es noch in der Vorsat-1-Ära. Da kannst du mal sehen. Wahnsinn. Ja, das ist der helle Wahnsinn, ja. Oder? Ist toll, ne?
Bisschen Vorbild für mich.
Ja. Mehr habe ich aber leider auch dazu nicht beizutragen.
Ganz weit vorne.
Cowboy Carter, nur mit Schärpe und Zigarre. Beyoncé posiert freizügig, tolles altes Wort, für ihr neues Album. Der Stern berichtet darüber. Cowboy Carter, das ist ihr neues Album, es ist ein Country-Album. Und sie ist dort, ich zitiere nochmal den Stern, freizügig zu sehen. Nur eine blau-weiß-rote Schärpe mit einer ganz besonderen Aufschrift bedeckt ihren Körper. In der Hand hält sie eine Zigarre. Bei einigen Fans und einer Kollegin erfährt sie dafür nicht nur Lob. Ja, sie ist da quasi eine Rodeo-Königin, leicht bekleidet. Und als Beobachterin der Popkultur.
Wenn der Stern so eine halbnackte Frau mit Schärpe sieht, denken die sofort, haben wir ein neues Cover zum Thema Rückengesundheit?
Das ist so gut. Genau so ist es natürlich.
Ja.
Nein, also ich bin natürlich absolut begeistert. Es gibt auch Leute, also sie wird so ein bisschen inszeniert wie die amerikanische Freiheitsstatue. Dann hat sie halt eben nicht die Fackel in der Hand, sondern eine brennende Zigarre, die auch, ich lese hier nur nochmal, die auch als Joint ausgelegt werden könnte. Möglicherweise ist das ja auch ein Gruß an Karl Lauterbach und an das Cannabis-Gesetz. Da kann man sehen, also die Achse Amerika-Deutschland, das transatlantische Verhältnis ist intakt, dass Beyoncé da nach Deutschland grüßt und im Bundesrat. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Beyoncé, die jetzt ein Country-Album macht und es so promotet, ist das etwas, was dich überhaupt berührt?
Ich würde eine Sekunde gerne beim Cover bleiben.
Gerne.
Erstmal finde ich die Kritik natürlich albern, soll die doch. Also das ist ja wirklich völlig gaga, dass man sich darüber aufregt. Aber es ist irgendwie krass zu sehen, dass wenn Frauen sich auf ihr eigenes Cover halb nackt stellen, dass Leute da dann irgendwie sofort wieder was unterstellen. Ich würde nämlich einen nicht ganz unwichtigen Punkt, hat mich auch irritiert, dass er in der Diskussion die letzten 48 Stunden untergegangen ist. Sie hat schon einen Hairstyle, der nicht ganz unwichtig ist für dieses Cover, weil man hat Cowboys natürlich mit so einer klassisch weißen Tradition und Erzählung. Und sie hat so einen Protective Hairstyle, der traditionell ist für schwarze Menschen. Und ich habe vorletztes Jahr, glaube ich, war ich im Met und da gab es eine Ausstellung zum Thema Black Hairstyles und die Tradition dahinter. Und es gab einen nicht ganz unähnlichen, auch so mit eingeflochtenen Perlen. Und dass sie als schwarze Frau sich so einem überweißen Thema wie Cowboy auch popkulturell annimmt und dann aber auch eine Frisur hat, die ganz klar an die Historie von schwarzen Menschen in den Staaten erinnert, finde ich ein ganz wichtiges popkulturelles Detail in diesem Cover. Und dass Leute halt so tun, als würde die vor allem ihre Titties zeigen wollen, tut mir dann so weh, weil man sie quasi gar nicht versucht, ihr künstlerisch gerecht zu werden. Das wollte ich nur einbringen, weil das ist, und da sind auch natürlich dann die Farben der amerikanischen...
Also die kulturelle Rückeroberung in gewisser Hinsicht, die da ein bisschen mitschwingt.
Auf eine Art, und das erinnert auch sehr an die Show, die Pharrell Williams jetzt mit Louis Vuitton gezeigt hat, der ja seit 2 Jahren Creative Director ist, der jetzt eine Kollektion gezeigt hat, wo es auch um Cowboy-Themes geht. Deswegen ist Beyoncé auch die letzten Wochen ganz oft auf Preisverleihungen in Louis Vuitton aufgetreten. Also dann hat man dieses klassische Louis Vuitton-Schachbrettmuster und dann sind dann irgendwelche Cowboy-Hemden und Cowboy-Hüte. Und da gab es im Grunde dieselbe Idee dahinter, dass der zweite schwarze Mann, einer der wenigen schwarzen Menschen überhaupt, der in der High-Fashion eine Rolle spielen darf, nimmt sich so einem immer ultra-weiß erzählten Thema wie Cowboys an. Und bei der Aftershow-Party trat sogar so die weißeste Band aller Zeiten, Mumford & Sons, auf. Und das ist schon so eine große ironische Rückeroberung oder Neuerzählung von so einem Thema. Und das finde ich total spannend. Es ist aber auch nicht so, als wäre das jetzt Country, kommt nicht total zufällig, weil ich erinnere mich dran, dass vor 1,5 Jahren schon im Popcast, diesem Pop-Podcast von der New York Times, die Kritiker, also die MusikkritikerInnen darüber gesprochen haben, wir wissen alle, das nächste, was kommen wird, ist Country. Und die haben das so in den Raum gestellt, als wäre das völlig klar für die. Es war auch völlig klar für die. Das heißt, dass jetzt Lana Del Rey Country macht, Beyoncé Country macht, Gerüchten nach zu urteilen, Taylor Swift Country machen wird, die größten TikTok-Stars Country-Stars sind. Das ist jetzt nichts, was Beyoncé erfunden hat. Ich finde es völlig trotzdem total toll.
Dass Lil Nas X hat's ja auch schon so ein bisschen vorgemacht, richtig, queere Rapper. Und das ist ja, glaube ich, schon eher so 4 oder 5 Jahre her. Ne? Also das... da wurde ja schon mal so ein bisschen vorgelegt.
Ich finde es interessant. Sie hatte auf Lemonade einen Country-Song, den ich wahnsinnig fantastisch fand. Und ich finde Texas toll. Und ich konnte mit Country bisher nicht so richtig viel anfangen. Mhm. Vor allem aber auch immer, wenn diese Country-Stars, die es in Staaten gibt, da hast du auch immer so ein ganz dolles Trump-Wähler-Gefühl bei den meisten, wenn man jetzt mal die Dixie-Chicks rausnimmt.
Genau, und das ist ja politisch auch nicht ganz uninteressant. Ne? Also wenn dann jetzt Künstler, Künstlerinnen aus dem, also mutmaßlich demokratischen Lager dieses fast urrepublikanische musikalische Thema kapern, was das auch bedeutet gesellschaftlich, also was für ein Gefühl dann entsteht. Es kann ja in beide Richtungen schwingen. Entweder geht dann so bei unentschlossenen Wählern dieses Gefühl los, dass man sagt, so jetzt nehmen sie uns auch noch Country weg, jetzt reicht's mir, ich wähle Trump, der holt mir den Country zurück. Oder es sorgt...
Wir sind wieder wer.
Ja. Oder es sorgt halt dafür, dass diese Dinge ein bisschen harmonischer ineinander fließen und die Gesellschaft ein bisschen aufweichen, da wo die Ränder schon sehr, sehr verhärtet waren. Ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr interessant.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich nehme jetzt mal vor allem Pharrell Williams bei Louis Vuitton und Beyoncé raus, weil das so die einzigen beiden, wir haben jetzt, Lil Nas X war tatsächlich zu früh, der ist mir gar nicht eingefallen, aber aus dieser jetzigen Country-Welle die einzigen schwarzen Menschen sind, die ich da aufgezählt habe. Und ich habe schon das Gefühl, auch in der Debatte darum oder was die Zielgruppe angeht, sind die sich schon sehr darüber bewusst, dass halt jetzt die erste Generation von schwarzen Menschen, die generationellen Wohlstand haben, hochkommt. Und dass das natürlich zum einen völlig anders zu bewerten ist als bei weißem Wohlstand, gerade mit der Geschichte in den Staaten. Aber auch, dass es gewisse Codes gibt, die da mitgespielt werden mussten in so einer weißen Welt wie von den Staaten, um überhaupt an diesen Wohlstand zu kommen, um diesen Wohlstand zu vererben. Und dass so Country jetzt auch von schwarzen KünstlerInnen genommen wird, für mich eigentlich eher so ein Anzeichen ist von, Leute, wir sind nicht mehr eine extra Untergruppe. Wir sind an der Pont Neuf für Louis Vuitton. Mhm. Und wir sind bei fucking Beyoncé. Und wir nehmen uns die großen Pop- und hochkulturellen Bereiche des Lebens und wir sind da jetzt Teil von. Und das ist für mich interpretiert so der Subtext auch von Country ist jetzt uns, also nicht unseres, sondern wir haben auch ein Anrecht darauf, auf gewisse popkulturelle Erzählungen.
Ist es möglicherweise auch einfach die Rache der Schwarzen für Vanilla Ice?
Wahrscheinlich, ja.
Dass man einfach gesagt hat, so jetzt reicht's.
Ja, so nicht, Leute. Für Jack Harlow wahrscheinlich eher.
Da muss ich nochmal, ich muss sagen, bei Jack Harlow, da finde ich 2-3 Nummern ja tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Das würde ich jetzt von Vanilla Ice so nicht zwingend behaupten. Da dreschen wir dann das nächste Mal aufeinander ein, so wie Macron auf dem Boxsack.
Unterm Radar.
Drosten als Zeuge vor Gericht. Ich bin ein richtiger Doktor. So zitiert ihn der Spiegel. 3 Dauercamper sollen Christian Drosten 2022 auf einem Zeltplatz beleidigt haben. Doch vor Gericht wirkt es nun bisweilen so, als werde über die Pandemie verhandelt mit dem Virologen als Angeklagten. Ja, also das Ganze spielte sich ab. Am Dienstag im Amtsgericht Waren an der Müritz. Kern des Verfahrens sind 2 Tage im Sommer vor 2 Jahren auf einem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort haben 3 Dauercamper den Virologen beschimpft, teilweise lautstark, mitunter vor den Augen seines 4 Jahre alten Sohnes. Das muss eine relativ gruselige Veranstaltung gewesen sein.
Ja, ich war
man
da.
Hatte manchmal das... Du warst, was?
Genau. Ja, ich war mit meinen Kumpels draußen. Bisschen Monster
auf dem Zeltplatz bisschen oder
auf dem Zeltplatz. Ein bisschen Monster Energy Drink trinken, bisschen Wodka Mate reinprügeln. Ja. Und dann haben wir den Drosten getroffen und da haben wir mal unsere Meinung gesagt. Das wird ja wohl noch erlaubt sein hier in Deutschland. Wir sind ja noch kein Polizeistaat, nicht?
So sieht's nämlich aus. Also das war schon interessant, wenn man diese Gerichtsverhandlung sich, so wie der Spiegel es schildert, Julius Geiler hat es auch für den Tagesspiegel gemacht. Da ist Drosten in gewisser Hinsicht so in die Selbstverteidigungsposition geraten, weil man selbst bei dem Richter das Gefühl hatte, dass er dieses Verhör von Drosten dann doch über die Maße zugelassen hat. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Drosten sich für den kompletten Verlauf der Pandemie da nochmal rechtfertigen musste. Und da wurden sehr viele Pseudostatistiken seitens der eigentlichen Angeklagten dann zugelassen. Selbstmordrate, Insolvenzen, was nicht alles. Also es gibt ja durchaus einige Statistiken über die Verheerungen der Pandemie und der Maßnahmen, aber das war da natürlich weder der richtige Ort noch belastbare Zahlen, die da vorgelegt wurden. Und es wurde dann halt geschildert, was da Drosten so passiert ist. Also der da mit seinem Sohn auf diesem Campingplatz ist und dann baut sich da jemand mit Bierdose vor ihm auf und beleidigt ihn. Und sein 4-jähriger Sohn, der muss das noch miterleben. Das ist eine Szene, wie war das? Ach so, genau. Der Mann bezeichnete den Virologen laut Anklage als Verbrecher, der ins Gefängnis gehöre und Massenmörder. Drosten sagt, er habe sich in dem Moment mit seinem 4 Jahre alten Sohn an der Hand vulnerabel gefühlt. Man macht sich Sorgen und Gedanken, was das mit einem Kind macht, sagt er. Als der Verteidiger ihm später vorhält, sein Sohn sei ja fast 5 gewesen, antwortet Drosten mit Zorn in der Stimme. Ja, und da meinen Sie, der ist robuster? Es ist nicht das letzte Mal an diesem Tag, dass der Virologe sich ärgert. Jetzt mal so eine grundsätzliche Frage, wieso zeltet eigentlich Drosten an der Mecklenburger Seenplatte?
Das ist doch die Frage, die wir hier mal besprechen sollten.
Da muss ich sagen, die Frage muss man schon, die muss sich Drosten schon auch gefallen lassen.
Aber ich habe mich ein bisschen geärgert über die Headline vom Spiegel oder von Spiegel Online, weil die ja diesen Ich bin ein richtiger Doktor mit reingenommen haben und ich das Gefühl habe, dass dieser Artikel beides gleichzeitig machen wollte. Eigentlich wollten sie natürlich die journalistischen Überflieger, die sie sind, natürlich darüber berichten, wie absurd dieses Gerichtsverfahren ist, konnten sich aber auch nicht nehmen lassen, die absurden Zitate, die Drosten gezwungen wurde, von sich zu geben, in die Headline zu packen. Und ich finde, das ist so eine, manchmal auch wirklich so eine Medienkrankheit. Man tut so, als würde man sich nicht lustig machen wollen, aber natürlich nimmt man dieses alberne, aus dem Kontext gerissen, alberne Zitat und titelt damit. Und ich frage mich, warum Medien sich erblöden in so einer Situation, wo völlig klar ist, dass das absurd ist, wie mit Drosten umgegangen wird, trotzdem noch so ein bisschen mit lächerlich draufhauen zu müssen. Und der Tagesspiegel, finde ich, war da viel nüchterner und hat viel klarer auch in den Headlines darauf, oder hat den Schwerpunkt in den Headlines gesetzt, Drosten ist einfach gerade mit einem Gerichtsverfahren und darüber berichten wir. Und ich finde es so eine, es ist so eine Drive-by-Häme, die völlig überflüssig ist, gerade in so einer Situation, in der Drosten, in so einem Verfahren, in dem klar wird oder klar wurde, dass Drosten so wahnsinnig viel aushalten musste die letzten Jahre und dass der überhaupt sich erblöden muss, in einem Gerichtsverfahren zu sagen, ja, ich bin richtiger Doktor, zeigt ja schon, wie absurd doll oder wie viel da laufen gelassen wurde in dem Verfahren und dass man dann dieses Zitat nimmt, um sich dann nochmal so ein bisschen lustig zu machen über Drosten, um dann aber natürlich im Text zu sagen, wie schlimm es ist, dass alle sich lustig machen über Drosten. Das hat mich wahnsinnig genervt und fand ich irgendwie überflüssig.
Ja, also der Spiegel ist ja durchaus in der Lage, das Emotionalisierungspotenzial von Geschichten breitenwirksam abzumelken. Von daher ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Aber die Situation, die zu diesem Zitat geführt hat, ist natürlich auch komplett absurd. Also dass Drosten in die Situation kommt, da wirklich nochmal sagen zu müssen. Also es fragt ihn ja einer der Angeklagten, ob er denn überhaupt seinen Doktortitel zurecht führe. Und daraufhin stellt Drosten klar, ja, ich bin ein richtiger Doktor. Und das führt dann zu dieser etwas absurden Headline.
Ganz schlimm.
Ja, absolut.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Kunden verklagen Luxusmarke Hermès, weil sie keine Birkin-Handtasche kaufen dürfen. Tag 24, das Feuilleton. Von Tag 24 berichtet darüber, zwei Kunden aus den USA haben die französische Luxusmarke Hermès verklagt, weil sie keine der begehrten Birkin-Handtaschen kaufen durften. Also die Birkin-Bag, die fängt bei ungefähr 8.000 Euro an, geht nach oben hin, also sind da kaum Grenzen gesetzt. Und es waren zwei, ich zitiere, ausgewählte Kunden, die heißen Tina Cavalieri und Marc Gil. Oh Gott, Glinoga, Glinola, ich hab, das ist wirklich, also das ist, das kann ich kann es nicht aussprechen. Also Glinoga, das ist ja offensichtlich italienischstämmig, aber Glinoga. Also es sind zwei Menschen und die verklagen Hermès, denn sie hätten diese Birkin Bag gerne gekauft, aber es ist so, man kann das nicht so einfach, denn man, also um überhaupt die Erlaubnis zu haben, eine Birkin-Bag zu kaufen, da muss man über längere Zeit Konsistenz das Unternehmen unterstützt haben. Also man muss schon mal einige andere Hermès-Produkte, hochpreisige, gekauft haben, dass man überhaupt in diesen Zirkel hineingerät, in dem man dann in der Lage ist, die Birkin-Bag zu kaufen. Das kennt man ja auch von Ferrari. Also wenn sie da irgendwie das Sondermodell Enzo rausbringen, da kann jetzt auch nicht Mario Barth, kann da jetzt auch nicht hinkommen und sagen, ich hätte das Ding gerne, sondern dann sagen die, hören Sie mal, Herr Barth, Sie müssen aber schon 8 Ferraris haben. Was im Falle von Mario Barth möglicherweise sogar stimmt. Aber also ist ein fiktives Beispiel. So, und die verklagen aber jetzt Hermès. Im Grunde genommen geht es ja auch so ein bisschen um die Menschenrechte, würde ich sagen. Also es ist ja eine Zweiklassengesellschaft. Also da werden jetzt diese Leute, werden da im Grunde genommen, sie kämpfen auch für die Rechte von uns allen, in gewisser Hinsicht.
Wenn wir da nicht jetzt uns nach Genf bewegen, so, um da zu demonstrieren und Dank und Solidarität zu zeigen, bedingungslose Solidarität, sagt man auch wieder. Ja, richtig. Also es gibt da sogar Namen für.
Oha.
Für die Sachen, die man kaufen muss, um eine Birkin zu bekommen. Das nennt sich Birkinbait in der Fashionbranche. Birkinbait sind zum einen Wolldecken, glaube ich, Parfums, so kleine Gürtelchen und Armbänder, die aussehen wie der Verschluss von einer Birkinbait.
Also Gedöns eigentlich, ja. Gedönsrad.
Größere Birkinbait sind so Pumps, die niemand will. Und ein, zwei Handtaschenmodelle, die man auch nicht haben möchte. Ich habe mir so die Kommentare unter einem von dem Post zu diesem Birkin, zu der Birkin-Menschenrechtsverletzung quasi angeschaut, auf so einer Fashion-Instagram-Seite. Und der erste Kommentar mit ganz vielen Likes war, ich bin überrascht davon, dass es nur zwei sind, die klagen. Weil das ist so ein offenes Branchengeheimnis. Ist ja auch meine Branche, das wäre meine Branche. Aber das ist so ein offenes Geheimnis, dass jeder Mensch, der eine Birkin-Bag hat, davor nochmal wahrscheinlich dieselbe Summe an Geld ausgegeben hat für anderen Schrott, den er nicht will. Deswegen kriegst du auf Secondhand-Plattformen diesen Birkin-Bait wirklich hinterhergeschmissen. Du kannst die Sandalen kaufen, diese Wolldecken, diese Ohrringe, diese Armbändchen. Und ich glaube, dieses ganze Spiel, dass man sich in den Augen von Hermès wichtig genug kaufen muss, um überhaupt so eine Handtasche zu bekommen, ist meiner Wahrnehmung nach ein Spiel, das nur funktioniert für sehr reiche Partner von sehr reichen Menschen ohne Job. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt mal die Statistik sich anschauen würde, wären das sehr oft reiche Frauen von reichen Männern. Weil du hast
mutmaßlich.
Also das Geld, die Kombination aus viel Geld und viel Zeit. Weil man muss dann teilweise auch, man hat dann eben auch eine Birkin oder eine Hermès-Beauftragte oder Sales Associate in mehreren Städten. Und es gibt schon auch so Geschichten von Leuten, die eine SMS bekommen haben von ihrer Hermès Associate in Paris, waren aber gerade in London und dann jetten sie halt schnell nach Paris, weil sie eine Handtasche angeboten bekommen haben. Und ich glaube, das ist einfach so ein Pyramidenschema für Leute, die sich nicht mehr spüren sonst, weil sie sich eh überall wichtig und exklusiv fühlen, weil sie nur an den wichtigsten und exklusivsten Orten sind. Und das ist einfach eine künstliche Verknappung, die ich niedlich finde. Also niedlich, wenn man auf diese Welt von außen guckt, denkt man, Leute, das ist eine Handtasche. Ihr müsst euch jetzt hier gar nicht auf den
Boden legen. Selbst entleiben.
Aber ein bisschen ungerecht finde ich, dass jetzt so getan wird, als würde Hermes das erfunden haben, weil das ist ja exakt das gleiche Konzept bei Porsche und Rolex.
Ja, natürlich.
Und mit Sicherheit bei 18 anderen Firmen auch noch. Und da verstehe ich jetzt nicht, warum man, also ich hoffe, das bleibt jetzt nicht hängen, als sei das das Einzige, wo das so funktioniert. Weil
versuchst
ich glaube,
du die Ehre von Hermes quasi hier gerade zu retten?
Nee, ich möchte eher, dass wir ganz Gesamtgesellschaft darüber reden, was tun wir eigentlich mit extrem gelangweilten Superreichen?
Naja, also in meinem Falle viel Podcasten, ne? Dass man halt einfach davon abgehalten wird, da diese auf diesen Birkin Bait reinzufallen. Ja. Es ist ja aber andererseits ja auch ein bisschen tröstlich für Otto-NormalverdienerInnen zu wissen, dass die Superreichen individuell größtes Leid empfinden in der Situation, wo sie nicht an diese verdammte Tasche rankommen und ihre komplette, also alles an Emotionen und an Geist reinlegen, um an diese Tasche ranzukommen. Und am Ende geht's ihnen subjektiv empfunden, möglicherweise sogar schlechter als einer Durchschnittsperson in Kalkutta. Das hat ja auch was Tröstliches.
Genau, das ist eigentlich das, was man da unterm Strich rausziehen kann, dass denen wirklich schlecht geht. Ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich da nicht auch noch eine fetzige Gender-These
aber bitte.
Hätte. Ich glaube, dass das Konzept, was Hermes, glaube ich, noch nicht so lange hat wie Rolex, um jetzt mal bei preislich was Ähnlichem zu bleiben, weil so eine Rolex kostet ungefähr genauso viel wie eine Birkin Bag in verschiedenen Ausführungen. Und Rolex ist natürlich eigentlich so ein krasses Statussymbol für Männer, fast ausnahmslos. Und Birkin Bags sind fast ausnahmslos ein Statussymbol für Frauen. Und ich bin davon überzeugt, dass Rolex mit dieser Praktik nicht so sehr in der Kritik steht und auch nicht so sehr im Fokus, auch gerade so auf TikTok nicht, weil der Klischee-Erfolgsmann das ein bisschen geil findet, zwischendurch Nein gesagt zu bekommen und immer wieder sich beweisen zu müssen, um dann irgendwann das zu bekommen, was er haben möchte. Und das dann fühlt er sich so wie ein Jäger und Sammler und spürt sich wieder, wenn er Nein gesagt bekommt. Und ich glaube, dass dieses Konzept von wir sagen dir ganz oft Nein, lässt sich nicht eins zu eins auf die Erfolgsfrau übertragen.
Ja, also wahrscheinlich würde jetzt Tijen Onaran also wild widersprechen und sagen, um Gottes Willen, da werden ja wieder weibliche Stereotype bedient, aber ich neige dazu, mich dann
natürlich. Aber weibliche Stereotype existieren ja, weil sie auch existieren.
Ich mag da nicht widersprechen.
Nicht, weil Frauen so sind. Ich glaube, dass das große Missverständnis in solche Diskussionen. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass Frauen biologisch so sind und Männer auch nicht. Es ist einfach nur eine Erziehung, eine Erziehungssache. Ja. Du musst eher wissen, wo man langfahren muss und du musst das Regal aufbauen können und diese ganzen Dinge, wo man erstmal ungefragt davon ausgeht, dass ein Mann das hinbekommt, wenn eine Frau es nicht hinbekommt, ist es irgendwie gar nicht so ein großes Ding, dass man einfach anerzogen bekommt, es ist total okay, wenn ich für diese Sache kämpfe und das macht mich eher noch männlicher, wenn ich drum kämpfe und eine Frau eher ein Gefühl von abgewiesen werden bei Frauen immer negativ assoziiert wird und dass man deswegen das nicht so aufregend und toll findet, wenn man dann die Tasche endlich hat, sondern sich eigentlich erniedrigt fühlt, wenn man sie nicht bekommt. Und ich habe noch nie einen der vielen Rolex-Männer in dieser Medienbranche, auch die vielen Rolex-Männer bei uns im allernächsten Unternehmen, in der allernächsten Unternehmensbegebung.
Um an dieser These noch ganz kurz noch, um dem noch was anzuheften, meinst du, wäre Friedrich Merz eine Frau gewesen, er hätte schon nach dem zweiten Mal aufgegeben, Parteivorsitzender der CDU zu werden?
Ich glaube, wenn Friedrich Merz eine Frau wäre, wäre er überhaupt nicht an den Punkt gekommen, kandidieren zu dürfen.
Jetzt kommen wir wirklich zu einem Prachtexemplar.
Fun Fact des Tages.
Markus hat mit Jasmin schon am Dienstag drüber gesprochen, aber das wollte ich doch nochmal aufnehmen. Frederik von Anhalt, 80-jähriger Prinz, will Vater werden und sucht junge Frauen. Das berichtet T-Online. Ja, wir machen es kurz. Prinz Frederik von Anhalt, wir nennen ihn wohlwollenderweise mal so, er möchte etwas hinterlassen. Er möchte nicht irgendwie von diesem Erdenrund verschwinden, ohne seinen genetischen Finger- und Fußabdruck irgendwo zu hinterlassen. Und deswegen sucht er Frauen zwischen 22 und 25, die ihm einen Erben schenken. Ich zitiere, zeugen will er das Kind selbst mit Hilfe von Viagra und das am liebsten so schnell wie möglich. Ja, er war wohl schon bei verschiedenen Dates, um eine potenzielle Dame zu finden. Hat wohl noch nicht geklappt, aber diejenige, die also das möglich macht, die bekommt dann 1 Million US-Dollar. Ich frage dich gar nicht, ob du dich dafür in Frage kommend siehst, sondern wie du diesen Vorgang generell beurteilst. Oh, du siehst, oh, du wirkst, du schmunzelst nicht unabgeneigt. Ich bin also
leicht verdientes ja, Geld. Leicht verdientes Geld. Ich finde das wirklich lustig, absurd, dass ja im Grunde die Headline einfach ist, nee, ich möchte schon noch mal bumsen. Mhm. Also, dass da so offen drüber gesprochen wird und dann findet man so eine blumige Umschreibung für, man möchte es selbst mit Hilfe von Viagra. Wo ich denke, sind wir eigentlich überhaupt noch irgendwo an dem Punkt, dass wir uns dass man too much information sagen darf, weil das ist mir doch jetzt erstmal egal, ob wie der das macht. Und
es war ihm, glaube ich, einfach schon wichtig, ne? Also, dass das schon noch irgendwie, glaube, dass die schrundige Dackelflöte sich aufklappt. Genau, und ja.
Ich glaube, der wird eine ganz tolle Frau finden und das wird dann auch Liebe sein.
Mhm.
Echte Liebe.
Ich finde es schön, dass du da so positiv an die Sache rangehst, weil ich als besorgter Vater kann mir natürlich nichts Schöneres vorstellen als ein Kind, das aus einer Verbindung hervorgeht, in dem der Mann einer Frau eine Million bietet, die ihm ein Kind zeugt und wiederum eine Frau sich auf diesen Deal einlässt und dann ein Kind gebiert. Das kann ja im Grunde genommen nur ein privates Umfeld sein, aus dem ein also gänzlich unbeschädigter Mensch hervorgeht. Also ich finde das toll.
Ich glaube, da kannst du im Kreissaal eigentlich die erste Runde Gesprächstherapie machen.
Da reiben sie sich bei RTL jetzt schon die Hände und sagen, wir haben hier jede Menge tolle Inseln für dich, auf die wir dich später lassen. Das sei ganz unbesorgt.
Da sind RTL und Wow sind da jetzt schon die überbieten sich jetzt schon mit Angeboten, wer da die Reality-Show in 10 Jahren machen
Absolut.
Darf.
Also da kann man ganz klar sagen, also Shaniqua von Anhalt, du bist uns da überall willkommen. Das ist doch überhaupt gar kein Thema.
Gucken mal, wer da spricht.
Stück Heimat vernichtet. Scharfe Lauterbach-Kritik wegen DFB-Wechsel zu Nike. Das berichtet die Sportbild. Dieses Thema geht über den Sport hinaus. Am Donnerstag gab der Deutsche Fußballbund den Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike ab 2027 bekannt. Nachdem bereits Vizekanzler Robert Habeck das Adidas auskritisierte, schaltet sich nun der nächste Minister ein. Karl Lauterbach postete ein Foto von sich, wie er da irgendwie in so einer Trainingsbuchse den Ball durch die Gegend schießt. Und dann schreibt Lauterbach, Adidas soll nicht mehr das Nationaltrikot im Fußball sein, stattdessen ein US-Unternehmen, halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Also Lauterbach ist mit den Nerven runter. Sophie, ist es für dich auch eine Erschütterung? Und ich sage nochmal, Robert Habeck,
Stück weit mehr Standortpatriotismus hätte auch gut getan. Scheiße.
So.
Also ich glaube, Karl Lauterbach ist so fertig, der hat beim Italiener gestern Abend erstmal mit Salz bestellt.
Ach du Scheiße.
Der brauchte jetzt erstmal gesalzene Pasta gegen den Tag, den er hatte. Das war, dem ging es, der hatte Blutdruck bis nach Meppen gestern, als er im Bett lag. Ja, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich, was das mit mir macht, wenn ich so einem Lauterbach und so einem Habeck gleichzeitig dem Establishment, denen da oben quasi recht gebe, ich als alte,
ja,
als alte Antifa-Maus aus dem Widerstand.
Ach so.
Ich verstehe es auch nicht so. Also ich fände ehrlich gesagt das sehr naheliegend, das mit Adidas zu machen. Andererseits gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass beim DFB ganz viele ganz clevere Menschen arbeiten, die durchaus auch den ein oder anderen guten Kontakt zu so einem Unternehmen wie Adidas haben. Es wird also vielleicht seine Gründe haben. Vielleicht ist so eine Art von Mittelfinger nach Herzogenaurach, weil man gesagt hat, ah nee, dann halt nicht.
Ich glaube, die Gründe sind relativ simpel. Adidas hat dem DFB pro Jahr 50 Millionen gezahlt, Ausrüster sein zu dürfen, und Nike zahlt demnächst 100. Handelsblatt hat darüber berichtet, und der DFB ist halt auch pleite, ne? Die haben irgendwie, glaube ich, 30 Millionen Schulden oder so. Und wenn,
sind die wirklich,
ja, die
pleite?
Haben kein, also pleite ist ja mal relativ, aber die haben ungefähr 30 Millionen Schulden, wenn ich richtig informiert bin. Und wenn da jetzt Nike kommt und sagt, wir zahlen euch halt einfach mal das Doppelte. Also ich meine, der DFB ist so ungefähr wie Bruno Mars gerade. Also denen fehlt halt einfach mal ein bisschen Geld in der Kasse, und dann kommt Nike und sagt, wir zahlen euch einfach mal das Doppelte pro Jahr. Da wird dann so ein Stück weit der Standortpatriotismus auch mal ganz kurz über den Haufen geworfen. Und ich meine, ich verstehe das schon, ja, dass Leute sich darüber echauffieren und sagen, wie kann denn das sein? Also diese beiden deutschen Traditionsunternehmen Adidas und DFB gehen jetzt nach 70 Jahren nicht mehr Hand in Hand. Alles okay. Auf der anderen Seite muss man doch auch sagen, den kambodschanischen Näherinnen ist das nun wirklich völlig wurscht, ob sie das deutsche Nationalheiligtum für Adidas oder für Nike nähen. Am Ende sind diese beiden Unternehmen nur eine andere Etage in diesem 20-stöckigen Gebäude. Also das wird dann auch so aufgeladen, da denke ich, oh Leute, ey, bitte. Also
das ist natürlich ein guter Punkt. Am Ende ist es wahrscheinlich echt eine Diskussion um, welche ultrareichen Männer auf dem C-Level kriegen jetzt eigentlich noch einen Bonus und welche nicht. Ja. Ich habe komischerweise, wahrscheinlich weil dieses pinke Trikot so viel diskutiert wurde in den letzten 1-2 Wochen und mit Sicherheit auch wirklich, weil ich jetzt durch Neo Ragazzi einfach eine andere Nähe zu Tommy Schmidt habe, für den Fußball halt wirklich sehr, also wirklich ein Thema ist. Ich habe noch nie davor leidenschaftlich mit jemandem über Fußball geredet, weil ich das nicht in meinem Umfeld hatte, dass ich merke, dass die Kosten von dem Fußballtrikot halt auch wirklich ein emotionales Diskussionsthema sind. Und ich dann auch denke und das erste Mal gedacht habe, die sind mittlerweile so teuer, diese Dinger. Man muss da vielleicht in dem Fall auch nicht darüber diskutieren, ob man ausgerechnet diese Fußballtrikots, die halt wirklich für ganz, ganz viele Leute ein total wichtiges, emotionales Merchandise sind, ob man die jetzt ausgerechnet fair produziert, wo dieses ganze Fußballkonglomerat weltweit eigentlich in Menschenrechten überall deutlich verbesserungswürdig ist, wie ja im Grunde alles, was im weitesten Sinne mit Kapitalismus zu tun hat. Und ich deswegen gemerkt habe, als du gerade von den Näherinnen sagtest, war mein erster Impuls natürlich zu sagen, das kann doch nicht sein, das also wie bitte, das muss doch eigentlich in Herzogenaurach im Büro vom CEO genäht werden
so
von
vor, ihm
selbst.
Ne?
Aber ja, stellt man sich. Ich wollte, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf. Doch, ich glaube schon. Termin, ich wollten uns Fußballtrikots von einer US-amerikanischen Nationalspielerin bestellen und die haben $150 gekostet pro Trikot.
Ja, das ist irre, Also ich meine, der guten Ordnung halber muss man sagen, es gibt das Trikot nicht nur für 150, das ist dann die sogenannte Athletic-Variante, so wie die Spieler sie auf dem Platz tragen, also etwas schmaler geschnitten, also ist völlig klar, das kaufe ich mir natürlich. Und dann gibt es die Fan-Variante für 100, nur 100, wie man sie dann eher auf den Rängen trägt, dass man dann auch mal so ein bisschen die Bierplauze, dass man da jetzt nicht die ganze Zeit den Bauch einziehen muss, wenn man da auf der Südtribüne steht. Aber es ist natürlich irre und das meine ich halt eben auch, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, zum Thema Diversität. Also Diversität wird natürlich dann irgendwie auch aus marketingtechnischen Gründen genutzt, weil es polarisiert und weil es die sozialen Netzwerke bedient und weil man alle mitmeinen will und weil es popkulturell lässig ist. Aber Diversität schließt natürlich nicht diejenigen ein, die finanzschwach sind und die aber vielleicht auch gerne Freude an so einem Trikot hätten, aber die sind halt einfach popkulturell völlig unwichtig, weil mit denen lässt sich auch nicht werben und deshalb sind die nicht mitgemeint.
Das ist für mich das allergrößte Problem an Internetfeminismus und ich glaube auch eine der wichtigen oder großen Gründe, weswegen ich in so Diskussionen im Internetfeminismus oft als Aussätzige gelte, weil mir das Klassenbewusstsein da immer schon gefehlt hat. Das waren, also das Debatten, das ist jetzt bei Lanz nicht anders als auf Instagram, immer von 99% urbanen akademischen Erfolgsmenschen geführt werden und wurden. Das hat nichts mit Feminismus und auch nichts mit Diversität oder dem Thema allgemein zu tun. Das sind einfach, Eliten sind sehr undurchlässig und auch die Eliten, die Meinungen machen und Meinungen öffentlich debattieren. Aber das, um jetzt bei meinem Thema kurz zu bleiben, das sich aber, finde ich, nahtlos übertragen lässt auf auf das Fußballthema, dass man immer nur wirklich auch redet für dieses Milieu aus diesem Milieu und so tut, als wäre damit alles abgedeckt. Und das fängt ja schon bei der Art und Weise, wie diskutiert wird an, die Wörter, die gewählt werden, der Habitus, mit dem man redet, das ist immer alles so ultra akademisch und ultra abgehoben. Und ich wirklich auch finde, dass die Themen, die gewählt werden, die jetzt angeblich gerade die wichtigsten Themen sind, die in Bezug darauf gewählt werden können, dass die sehr dafür sprechen, dass die diese Meinung vor allem mit vorantreiben, überhaupt keine Idee davon haben, was in den Lebenswelten von, das meine ich im liebevollsten Sinne, normallos so abgeht. Normallos im Sinne von keine Meinungselite. Und das nervt mich mittlerweile viel mehr als noch vor ein paar Jahren, weil ich diese Arroganz, mit der Leute so tun, als hätten sie nämlich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Gerechtigkeit verstanden, so Themen setzen, die völlig vorbei sind an den Prioritäten von Leuten, die nicht hauptberuflich ganz wichtige Share-Kacheln auf Instagram erstellen.
Das
und klar, es ist einfach nicht fetzig, es ist nicht cool, man will am Ende irgendwie fetzige und coole Menschen im Internet oder in Debatten sehen, die krasse Sachen sagen und keiner möchte irgendwie Klaus, 4 Wochen Familienvater, freut sich auf die EM und hat eigentlich vor allem Bock, mit seinen Freunden abzuhängen und zu grillen, weil der 9-to-5-Job scheiße und anstrengend und nervig ist. Und das finde ich deswegen immer eine schöne Erinnerung, dass diese Position auch immer wieder mal vielleicht abgebildet wird, weil die ja nicht weniger, ganz im Gegenteil, die ist mehr wert, weil sie bisher zum einen nicht abgebildet wird und weil mengenmäßig mehr Menschen hinter dieser Position auch lebensweltmäßig
stehen.
Ja,
diese Abkoppelung erklärt ja auch die ein oder andere Wählerwanderung. Ne? Das ist halt einfach, da sind wir wieder bei der veröffentlichten Meinung und bei diversen Realitäten. Vielleicht dann häufiger mal unter anderem Helena Steinhaus zuhören vom Verein Sanktionsfrei und Anna Meyer von der Zeit schreibt auch immer wieder tolle Texte.
Hat auch zwei ganz tolle Bücher geschrieben zu dem Thema.
Die weiß, wie es geht. Liebe Sophie, ich werde mir ein bisschen Realität geben, indem ich gleich mit dem Regionalexpress von Köln nach Bochum fahre. Da müsste man sich dann mal in einem Wagen unterhalten mit denjenigen, wie die das neue Deutschland-Trikot finden.
Das ist doch der RE1.
Der RE1, ja.
Mit dem bin ich auch letztens gefahren. Da habe ich aber auch nochmal einen neuen Durchschnitt der Gesellschaft auch gerochen.
Ne? Ja. Sophie, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr schön. Und es ist immer sehr schön, dich da zu haben. Und das nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen, dann ist möglicherweise der neue James Bond dann auch final entschieden. Kurze letzte Frage. Aaron Taylor Johnson, gute Wahl. Sollte er es machen? Ja? Nein? Wer wäre besser gewesen?
Ich hätte Idris Elba ganz gut gefunden. Aber
zu alt, leider.
Ist er zu alt?
Er ist mit 51 schon zu alt, leider.
Ja. Ich hätte auch Andrew Scott gut gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass der, weil der offen schwul ist, also ein schwuler Mann, der sich geoutet hat, dass das als Identifikationsobjekt oder als Identifizierungsperson für einen Bond, der hyper-heterosexuell ist, für Bond-Fans vielleicht schwierig sein könnte, ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht war der auch überhaupt nicht im Rennen. Und er ist Ire. Ich weiß nicht, sind die Briten da sehr streng bei dem Bond?
Naja, George Lazenby ist Australier. Timothy Dalton, wenn ich mich nicht irre, war
gut,
auch,
aber
ist auch, glaube ich, Ire.
Ah, ja, okay,
und Sean Connery,
das heißt,
Schotte.
Da sind also, sie dann nicht auf einmal.
Pierce Brosnan auch Ire. Also im Grunde genommen darf man einfach nur kein Engländer sein.
Mir ist egal, wer es jetzt wird. Ich glaube, nächste Generation sollte es Paul Mescal werden.
Sehr gut, gute Wahl. After Sun, fantastischer Film. So ein toller Film. Wirklich, ganz toll.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Micky.
Von Herzen gerne wieder. Schön, dass wir gesprochen haben. Ja, Neo Ragazzi geht ja, glaube ich, bald weiter, wenn ich mich nicht irre.
Ja, in der Woche vom 20. April.
Na, das ist wirklich relativ bald. Und Sunset Club musst du dich ja mit Joko rumschlagen. Irgendeiner muss den Job ja machen.
Podcast, ne? Gibt. Das ist sehr, sehr schön, auch wenn mir alle was anderes einreden wollen. Lass mal den Joko jetzt in Ruhe.
Ach, ist doch ein feiner Kerl. Wir lieben ihn doch.
Der Beste.
Ist er. Also, mach's gut. Bis denn. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.